abgehoben, der Hubschrauber-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Andreas mal wieder aus dem Urlaub zugeschaltet. Grüß dich, Andreas.
Hallo, viele Grüße aus der Ferne.
Ja, auch hallo von mir an euch da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von uns. Und wir haben Zuschriften, Zusendungen bekommen. Es gab mal wieder was, ja, wie sagt man so schön, diese Videos sind viral gegangen. Es gab so ein, zwei Sachen. Es gab einen Untersuchungsbericht. Es geht wieder mal um Hubschrauberunfälle. Ja, wir wollen da kurz Stellung zu nehmen, weil sie uns zugespielt wurden. Wir werden aber bestimmt kein abschließendes Urteil dazu bilden, aber was wir so für Eindrücke davon haben. Und gehen wir mal in den Unfall der Vergangenheit, wo ein Jet Ranger über New York in, ich meine, es war der Hudson River, gestürzt ist und man sich damals gar nicht so richtig erklären konnte, warum dieser Hubschrauber plötzlich vom Himmel gefallen ist. Und DNA-Proben haben uns der Lösung ein Stück näher gebracht, Andreas, oder?
Totaler Wahnsinn, ja. Ich war auch sehr perplex, was da alles passiert ist, weil wenn wir das jetzt nochmal so Revue passieren lassen, war das ja ein Flug durch New York und auf einmal, ja, separierte sich bei diesem Hubschrauber praktisch das Getriebe mit Hauptrotor eben oben raus, was ja überhaupt absolut untypisch ist für irgendeinen Flugunfall in der Luft, ne, dass sich das so zerlegt, das ganze Programm. Und das hat natürlich auch allein schon durch die Insassen viel Aufmerksamkeit erregt. Tja, und dann jetzt, eine ganze Weile später, sowas dauert ja auch immer, kam man dann irgendwie, das ist ja noch kein abschließender Bericht, aber da kam man dann irgendwie dazu, dass man Reste von Gänsen in der Nähe der Absturzstelle gefunden hatte und man vielleicht davon ausgeht, dass da hinten Gänse reingeflogen sein könnten.
Ja, genau, es waren irgendwie sogar zwei verschiedene Arten von Gänsen, ne? So haben sie noch gemutmaßt, ob diese Gänse jetzt untereinander auch noch irgendwie da gemerged haben. Ja, auf jeden Fall scheint da ordentlich was durch auch den Hauptrotor gegangen zu sein. Und so eine Gans ist halt schon massiv, wenn die da in so einen Hubschrauber einschlägt. Und dass das solche Folgen hat, habe ich bisher noch nicht gehört. Also man hat oft was mit Windshield und so gehört, dass sie das durchschlagen. Aber dass das dann wirklich auch eventuell die Kraft haben kann, durch die physikalischen Kräfte, die dann einfach wirken, wenn so ein schwerer Körper gegen ein sich drehendes Teil gerät, dass das dazu führen kann, dass der komplette Rotor inklusive Hauptgetriebe rausreißt. Krass.
Ich kann es mir auch noch nicht so ganz so richtig erklären. Also irgendwie, ob das Ding oder die Gänse, man hat sie auch auf diesen Videos nicht gesehen. Also ich habe mir auch die Videos nochmal angeschaut, aber ich habe da nichts gesehen, was irgendwie wie so ein Schwarm Gänse aussieht, was in die Richtung fliegt. Und ob das bei dem Jet Ranger so ist, wenn dann ein Schwarm Gänse, so nenne ich es jetzt einfach mal, in den Heckrotor fliegt, der dadurch so massiv blockiert wird, dass durch diese Blockade sich vorne das Getriebe rausreißt. Die Kräfte müssen ja irgendwo hin und dann alles wegfliegt. Keine Ahnung. Schwierig.
Ja, es ist wie immer, ne? Wir suchen nach Erklärung und ohne Erklärung sind wir nicht glücklich. Aber ja, jetzt hört man das von der NTSB, von der Untersuchungsbehörde in den Vereinigten Staaten und denkt direkt so, ja, auf jeden Fall, klar, das ist eine super Erklärung, das war's. Ich bin auch geneigt, dem gerne zu glauben, weil es halt einfach eine schöne Erklärung auch für jeden Piloten ist, dass man halt doch wieder ein bisschen beruhigter sein kann, dass es irgendwie was Externes gibt, was darauf gewirkt hat und damit bewirkt hat, dass dieser katastrophale Unfall passiert ist. So schlimm dieser Unfall ist, so schön ist dann, dass man vielleicht endlich eine Erklärung hat.
Ja, also ich bin sehr gespannt, ob das wirklich die abschließende Erklärung ist und vor allen Dingen, ob es dazu vielleicht auch nochmal eine grafische Darstellung gibt von der Untersuchungsbehörde her, wo ist genau die Gans oder die Gänse eingeschlagen und wie haben sich die Kräfte dann verteilt, dass das Unglück dann so auch passiert ist. Das wäre einfach interessant, weil für mich war das einfach bis jetzt immer, geht eine Taube durch einen Hauptrotor durch, wird sie halt in zwei Teile zerstückelt. Bei einer Gans weiß ich nicht, habe ich noch nicht ausprobiert und fliegt sie mir ins Cockpit rein, so eine Gans, dann muss ich mir über meine Zukunft keine Sorgen mehr machen, weil das so viel Gewicht ist, was dir dann mit 200 km/h entgegenkommt. Wenn dir das in den Kopf reinfliegt, ich weiß nicht, ob das so gesund ist. Also das ist eine sehr, sehr spannende Sache. Da bleiben wir weiter dran, würde ich mal sagen, weil das, ich kann es mir so noch nicht irgendwie vorstellen, wie das passiert sein soll.
Nee, so richtig nicht. Ich meine, ich habe da noch so ein paar Fotos gesehen, auch von den Rotorblättern, sowohl Haupt- als auch Heckrotor. Da haben sie ja angeblich auch irgendwelche DNA-Spuren von Gänsen gefunden. Ja, also, ja, weiß ich nicht so genau. Wie gesagt, wäre eine schöne Erklärung. Aber wie du sagst, auch wenn man einen Helm getragen hätte und es durch die Windschutzscheibe geht, hilft dann auch ein Helm nicht mehr so viel oder ein Klarvisier, was man unten hat. Eine Gans ist dann irgendwo ein Flugkörper, irgendwo oben in der Luft, der schon ganz schön schwer ist.
Das ist wirklich eine Menge Zeug, die da kommt. Ja, also müssen wir mal abwarten, müssen wir mal gucken. Vor allem dieser, wenn es ins Cockpit einschlägt, dann separiert sich oben nicht das Getriebe und der Hauptrotor. Das ist dann, ne? Dann ja, schlägt genau. Das Ding ein und im schlimmsten Fall fällt es runter oder es taumelt oder es macht irgendwas anderes. Aber dieser Unfallhergang, der ist schon komisch. Sehr komisch.
Ja. Jetzt ist die Frage, Gänse sind, glaube ich, als Wildtiere deklariert und sind dadurch herrenlose Objekte, ne? Also zumindest in Deutschland, wenn wir jetzt da mal von reden, weil ich überlege gerade, ob wir dann gewisse Vögel, zum Beispiel im Vereinigten Königreich, da gehören ja alle Schwäne der Queen oder jetzt dem King, ne, King Charles. Mhm. Wie ist denn das, wenn so ein Schwan jetzt in ein Luftfahrzeug einschlägt? Wer haftet dann? Haftet dann wirklich der König dafür? Und dann ist ja die Frage, ist so ein Schwan dann versicherungspflichtig? Also braucht er so ein Versicherungskennzeichen?
Das können wir in unser Thema nachher nochmal mit einbauen. Da geht's ja um Audit, was ja. Die rechtliche Seite ja. Dazu bewirkt. Aber ja, also die Versicherung wird's zahlen, denke ich mal. Ne? Wenn es also wirklich Schwäne sind oder Gänse, dann hast du ja keinen Einfluss darauf und dann wird dann schon die Versicherung das Ganze bezahlen. Davon gehe ich jetzt mal aus, weil Vögeln gegenüber kannst du ja nicht grob fahrlässig handeln. Du kannst versuchen, deinen Flug sicherer zu machen, aber grob fahrlässig wäre, glaube ich, da musst du hier im Tiefflug durch irgendein Naturschutzgebiet brettern, wo du weißt, dass da überall Flamingos stehen und die starten dann und du kachelst da voll durch den Schwarm durch. Aber ansonsten hast du ja bei Vögeln weniger Chancen.
Ja, würde ich auch gerne mal sehen, wie die bei der Flugunfalluntersuchung gucken, wenn du so sagst, hier hatte Vogelschlag, beiliegend Federn und so und dann hast du da so pinke Flamingo-Federn, die dabei liegen.
Ein Flamingo-Bein.
Ja. Mhm. Ja, eins, die haben ja nur eins.
Ja, genau. Die kriegen dann halt nicht den Umschlag mit den Federn, sondern so, weißt du, so eine Posterröhre. Okay, ja, also.
Genau. Okay, wir kommen ja. Vom Thema ab.
Genau, richtig.
Aber wo wir da gerade ja. Waren, mit Sachen, die einschlagen, zurzeit ist in Düsseldorf, wo ich ja Dienst versehe, die Rheinkirmes, die größte Kirmes am Rhein, keine Ahnung, irgendwie sowas. Auf jeden Fall haben die gestern eine Drohnenshow gehabt und die habe ich mir angeguckt. Die habe ich mir letztes Jahr schon angeguckt und ich bin kein Drohnenfeind, aber ein Skeptiker, nennen wir es so. Aber diese Drohnenshows, die finde ich schon faszinierend. Da sollen also 1200 Drohnen gewesen sein. Wenn ich das richtig beobachtet habe, sind es jetzt nur noch 1198. Aber die haben wunderschöne Bilder an den Himmel gemalt. Im Vergleich zu Feuerwerk natürlich sehr nachhaltig, auch gut für Tiere, ne? Kann man sich toll angucken. Aber man muss sagen, es ist ein ganz anderes Erlebnis. Es ist nicht so wie Feuerwerk, ne, so mit Peng, Buff und ein bisschen Adrenalin und O und A, sondern es ist mehr so ein stilles Bestaunen mit ein bisschen Musikuntermalung. Aber genau, wo ich drauf hinaus wollte, ich habe tatsächlich gesehen, wie zwei Drohnen abgestürzt sind während der Show.
Ja, also ich habe sie nicht gesehen. Ich finde diese Drohnenshows, ich finde die sehr faszinierend, was da mittlerweile grafisch auch möglich ist. Ja, wie die Bilder bewegen und das eine ausblendet, das andere einblendet. Also ich kenne es nur aus dem Internet, ich habe es noch nie live gesehen. Das
ist krass.
Da gibt's wirklich krasse Sachen, gerade was die in Asien machen. Und dann habe ich auch schon YouTube oder andere Videos gesehen, wo halt nicht nur zwei runterfallen, sondern praktisch fast alle, weil irgendein Störsignal ist und die Drohne sagt, okay, auf Wiedersehen. Und da kommt jetzt in mir wieder das Compliance durch, weil ich mir einfach denke, wie kann es denn sein, dass ein Operator von Drohnen, Tim nickt, wer uns nicht sehen kann, Tim nickt, wer ein Operator von Drohne ist, dass so ein Körper, eine Drohne aus dem Himmel fallen kann. Wir mit Hubschraubern, wir müssen ja immer hier ein Triebwerk und zwei Triebwerke und über Menschen das und so und alles und Abstand, was weiß ich. Und hier fliegt man mit einem Drohnenschwarm irgendwo entlang Und wenn sich eine verabschiedet und die runterfällt und die trifft Menschen, ist der tot. Warum man dann nicht die Leute verpflichtet, die müssen so und so viele Rotoren mindestens dran haben. Also ein 8 Stück, sage ich jetzt mal, statt nur 4. Ne? Wenn die kein Signal mehr kriegt oder ein falsches, dann fliegt die irgendwohin zurück, darf aber nicht mit den anderen kollidieren. Da macht man bei mir auch eine Baustelle auf.
Ja, das finde ich halt auch so faszinierend. Ich muss aber sagen, beide Drohnen sind optisch, ich stand schon einen guten Kilometer weg oder anderthalb, aber optisch sind die beide genau an derselben Stelle runtergegangen. Da habe ich mich gefragt, klar, die haben ihren definierten Raum, über dem die da ihre Aktion machen. Aber haben die vielleicht sogar definierte Absturzstellen, dass wenn so eine Drohne merkt, ups, mir ist ein Rotor abgerissen, ich kann mich nicht mehr halten, ich gehe jetzt im Sturzflug gezielt an eine vordefinierte Stelle, um halt eben niemanden zu gefährden. Das könnte ich mir vorstellen, dass sowas ja als bei so einer Gefahrenanalyse, die du mit Sicherheit vorlegen musst, so ein Backup-System dann greifen könnte.
Das weiß ich nicht, das kann ich natürlich nicht sagen. Ich kenne es auch nur aus den Videos, da fallen die Dinger einfach runter auf die Leute drauf, die dann rennen und oder teilweise ins Wasser springen, ne, und irgend so ein Zeug. Keine Ahnung. Und dann wäre die nächste Frage, wie sind die denn versichert? Mein Lieblingsthema im Moment. Wie sind die denn versichert?
Ja.
So, weil die meisten sind gar nicht so versichert, ja,
die dass sie doch 1000
bezahlen können.
Nee, die sind ja 1000%ig alle unterversichert. Also das können die ja gar nicht absehen. Also wenn man da so von einem normalen Mofa ausgeht, was so ja vergleichbar ist irgendwie, was man so an Anforderungen an Drohnenhalter hat, aber was die natürlich in der Luftfahrt für Schäden verursachen können, das geht ja in dem Multimillionenbereich.
Ja.
Also kann ich mir schwer vorstellen, dass da entsprechende Versicherungen schon so weit sind, dass sie das richtig einschätzen. Außer die haben sich Experten genommen, aber dann wäre wahrscheinlich auch die Absicherungs- oder die monatliche Summe, die man bezahlen muss, so extrem hoch, dass es wieder keiner macht, sondern zu Versicherung XY geht, die das für 5 Euro im Monat anbietet.
Mhm. Ja. Und das ist das Problem. Ich hatte neulich nämlich wenn wir den kurzen Exkurs machen, bevor wir gleich wieder zum Hubschrauber zurückkommen. Ich hatte mich genau neulich dazu ein Reel gemacht. Und da haben mir auch ein paar geschrieben, die dann gesagt haben, Andreas, das ist mir zu teuer. Ich nehme die Versicherung halt für 300 Euro im Jahr. Alles andere kann ich mir nicht leisten. Und dann sage ich, ja, aber wenn man halt mit den Großen mitspielen will, muss man halt auch mehr zahlen. Deswegen müssen wir uns ja auch so versichern. Und deswegen ist Hubschrauberfliegen unter anderem auch so teuer. Weil jetzt überlegt man, mich trifft eine Drohne im Hubschrauber und der Typ ist nur für 1 Million oder 3 oder auch nur 10 Millionen versichert, da kann der ja nichts von bezahlen. Und ich liege dann im Krankenhaus oder bin vielleicht schwerstbehindert und der kann nichts bezahlen. Und das ist halt natürlich, ja, bin ich ein bisschen kritisch gegenüber eingestellt.
Ja, und je nachdem, wie du da gehandelt hast, ist es damit ja auch nicht getan. Ne? Dann bist du nicht vollends abgesichert und du bist mit dem Raft, mit dem Rest mit Sicherheit mit deinem Vermögen haftbar. Ja. Also von daher, klar, da ist dann auch relativ schnell wahrscheinlich nichts mehr zu holen, wenn wir im Millionenbereich sprechen. Aber dann hast du dich selber ruiniert, weil du da vielleicht 400-500 Euro im Jahr an Versicherungskosten sparen wolltest.
Ja, und alle anderen, die da lebens aussteigen, dann wahrscheinlich eben auch. Weil ich meine, guck mal, wenn so eine 145 abstürzt mit Bergung, mit Personenschaden, mit Sachschaden am Boden, Wiederbeschaffungswert, Ausfall, verklagen dich wegen Ausfall, das kann über Jahre gehen. Also da bist du, das sind so viele Millionen, die da zusammenkommen können. Wir haben es mal in der Firma so ein bisschen durchgerechnet zum Spaß. Also wenn es doof läuft, bist du bei 100 Millionen ganz schnell. Ja.
So. Ja, krass. Ja, ich hätte jetzt auch geschätzt, dass man sich so für 100 Millionen wahrscheinlich absichern müsste.
Ja, also wenn du 30, 50 hast, dann ist schon mal die erste Welle weg, sage ich jetzt mal. Aber wenn es ganz dumm läuft, dann kommt halt noch mehr an Schadensersatzklagen dazu, je nachdem, wie es die Firma betrifft. Aber so. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen darf. Die Bundesländer arbeiten daran, dass die Drohnenbetreiber sich anders versichern müssen. Ich sag's mal so. In erheblich größerem Umfang, als das jetzt der Fall ist.
So. Ja, das ist halt ein Lernprozess, ne? Das ist ein Lernprozess für alle. Viele reden davon was sie gar nicht kennen. Ich ja größtenteils auch. Obwohl ich mich in der Luftfahrt ein bisschen auskenne, habe ich relativ wenig Ahnung von Drogen auch nicht, von Drohnen. Und ja, wenn dann natürlich sowas Neues auf den Markt schwemmt, so richtig, wo sich jede Privatperson so ein Ding kaufen kann und in der Luft rumschwirbeln kann, dann dauert das halt seine Zeit, bis die Regularien getroffen wurden.
Und es können sich auch viele ja gar nicht vorstellen, was da schnell für Summen zusammen können, kommen. Ja, wenn einer sagt, hey, mit 12 Millionen bin ich doch nicht unterversichert, dann sage ich, pff, ja, für den Anfang ganz nett. Aber ne, also das ist, man muss sich das erstmal vorstellen, welche Summen da zusammenkommen. Ich hatte so einen Aha-Effekt auch. Mich hat mal jemand angesprochen, hat gesagt, Andreas, sag mal, wenn du auf dem Vorfeld rumfährst und so weiter mit dem Auto bist, wie viel ist denn das versichert? Sag ich, du, keine Ahnung. Aber die müssen so versichert sein, dass die halt auch, wenn die gegen eine, weiß ich nicht, 787 fahren, das bezahlen können. Das können dann, also das sind irre Summen, ja, die da zusammenkommen sozusagen, obwohl es nur ein Auto ist. Also und spätestens, wenn die erste Drohne den Hubschrauber trifft und sowas dann auf den Tisch kommt, spätestens dann wissen sie alle.
Ja, und ich hatte es auch mal bei uns im Kanal gepostet. Wir haben, oder nicht wir, sondern in Los Angeles gab es auch mit einem Polizeihubschrauber eine Kollision mit einer Drohne während eines Einsatzes, der dann halt noch sicher zur Landung gehen konnte, wo aber trotzdem Schäden entstanden sind. Und alleine sowas, ne, wenn ich dann eben für, weiß ich nicht, 50.000 Euro versichert bin und ich habe einen Schaden an einem Hubschrauber verursacht, der dann entsprechend instand gesetzt werden muss, gewartet werden muss, da sind wir rucki zucki bei einem sechsstelligen Betrag. Das geht so. Und ja. Von daher, Leute, passt auf, was ihr tut.
Ja, es reicht ja schon, wenn die Drohne eine Fehlfunktion hat, ne, und dann macht die, biegt die ab und fliegt irgendwo in den stehenden Hubschrauber rein, gegen das Heck. Dann muss das Heck ausgetauscht werden. Allein was das schon kostet bei einer 145, ja, das geht einfach wahnsinnig schnell, ja. Das ist nicht mit einer Million wahrscheinlich getan. Und dann sind wir bei einem stehenden Hubschrauber, ja. Und von daher. Genau, aber alles ist ein Lernprozess, jeder lernt immer dazu, ne? So wie wir auch, Tim. Also von daher ist das ein Thema, was uns hoffentlich nicht betreffen wird, weil wir es irgendwann mal brauchen und das kein anderer Drohnenoperator, muss man sie ja nennen, Drohnenoperator mal braucht. Aber wir versichern uns ja für den Fall, dass mal was passiert, ja.
Ja, und um da noch mal schnell drauf einzugehen, uns hat noch andere wie ein anderes Video erreicht, aber mehrfach. Wo wir einfach nur ganz kurz was sagen wollen. Das war das mit dem Jet Ranger, der ein paar komische Zuckungen hatte und dann wieder zur Landung gegangen ist. Magst du was dazu sagen, Andreas?
Ja, ich war leider nicht dabei. Ich habe gehört oder ich habe gelesen jedenfalls. Also das muss wohl in Tschechien gewesen sein. Und man sieht einen Jet Ranger im Schwebeflug mit Passagieren. Vorne hat wohl ein Kind gesessen. Wenn man genau hinguckt, sieht man auch ein Kind da sitzen. Und auf einmal macht er dann eine sehr ruckartige Bewegung. Und sowas kann ich mir immer nur erklären, wenn man aus Versehen, warum auch immer, einen sehr starken Steuerinput gibt. Und angeblich hat ein Kind irgendwie diesen Steuerimpuls gegeben, weil das Doppelsteuer nicht ausgebaut war. Also es waren auf beiden Seiten sozusagen die Kontrollen drin. Vielleicht wollte sich das Kind auch nur festhalten, weil es sich irgendwie nicht wohlgefühlt hat irgendwie. Und dann flupp. Wollte sich's an dem Stick festhalten, der ist aber total weich und easy zu handeln, also zieht man dran, weil man sich nicht richtig festhalten kann. Und dann kann ich mir vorstellen, dass dieser Impuls da vielleicht hergekommen ist, aber dann fing auch der Jet Ranger an, sich so die ganze Zeit zu drehen oder auch mal anzuhalten, sich weiter zu drehen. Tim, weißt du da irgendwas oder kannst du dir erklären, warum? Weil ich, klar, man muss so einen Hubschrauber beruhigen nach so einem Impuls, aber irgendwie hörte das gar nicht mehr auf.
Ja, genau, das, also die im ersten Moment ist die Erklärung vollkommen plausibel mit dieser ruckartigen Bewegung. Da ist definitiv irgendein Impuls durch die Steuergeräte in das Hauptrotorsystem gekommen, was so eine ruckartige Bewegung ausgelöst hat. Aber dass dann mehrere Sekunden, fast eine Minute lang, der Hubschrauber dann noch weiter rumgeeiert ist, da habe ich erstmal gedacht, so, oh, vielleicht hat er was am Heckrotor und hat im ersten Moment halt nicht die Reaktion, die man machen sollte, so schnell wie möglich an den Boden Pitch weg, sondern erstmal gezogen, um vielleicht aus einer Hinderniskulisse wegzukommen, die dort war. Das habe ich erst so gedacht, bevor ich das mit dem Kind gehört habe, weil er dann noch immer weiter und länger so relativ unkontrollierte Bewegungen um die Hochachse macht. Das spricht ja immer für Drehmomentsprobleme, also Heckrotorstörungen. Mhm. Kommt dann aber am Ende ja relativ gut zum Stehen. Habe ich noch gedacht, so ja, relativ sauber gehandelt dafür, dass er da starke Probleme offensichtlich mit hatte. Was dahinter steckt, weiß man natürlich nicht, ne? Vielleicht hat das Kind dann auch vor Schreck irgendwie wie bescheuert in ein Pedal getreten und sich da verkeilt, mehr oder weniger. Und je nachdem, wer dann da als Pilot oder Pilotin drin sitzt, nicht die Kraft gehabt, quasi gegen dieses Pedal anzutreten. Ich weiß es nicht. Also irgendwie so, ja, viele sprechen natürlich auch immer schnell von LTE und sowas. Also Loss of Tail Rotor Effect ist es, dass der Heckrotor eben nicht genug Schub erzeugen kann. Ja, auch möglich gewesen irgendwie, zumindest optisch. Könnte ich mir jetzt nicht erklären, wie das in dem Moment zustande kommt. Aber vielleicht war es auch eine Kombination von beidem durch die schnelle Eingabe, dass da vielleicht bei der Kraftübertragung was an der Welle passiert ist zum Heckrotor. Keine Ahnung. Sah auf jeden Fall komisch aus.
Ja, das Einzige, was ich mir vielleicht noch erklären könnte, ist, also nicht komplett erklären könnte, aber in dem Moment, wenn der Steuerimpuls nach hinten kommt, geht das Heck runter. Der möchte natürlich so schnell wie es geht vom Boden weg, zieht also irgendwie instinktiv am Pitch. Dadurch brauchst du mehr Pedal. Vielleicht war der Pilot nicht so erfahren. Dann fängt er an, sich zu drehen. Aber ab dann wird's komisch, weil dann könntest du den Hubschrauber ja direkt wieder abfangen irgendwie. Dann ist er ein bisschen hoch, dann könntest du ihn abfangen und dann beruhigt er sich ja auch wieder. Also auch das eine sehr spannende Geschichte, aber ich glaube, da werden wir nicht mehr viel von hören. Ich befürchte es fast. Wie es dann wirklich ausgegangen ist am Ende, ja.
Das denke ich auch nicht, aber also wenn man so Lessons learned mitnehmen will, ne, wenn man einen nicht geräteten oder nicht mit der Maschine vertraute Person mit an Bord hat, dann sind die Steuer einfach auszubauen. Ich kann keine Rundflüge machen mit XY, die zum ersten Mal im Hubschrauber sitzen, gerade Kinder. Die eine volle Steuer-Authority auf ihrer Seite haben. Das geht einfach nicht. Das ist viel, viel zu gefährlich. Eins. Und zwei, im Endeffekt, es ist alles gut gegangen. Wir werden wenig davon hören. Gott sei Dank ist alles gut gegangen. Alle konnten aussteigen, aber dann halt eben daraus lernen, dass die Steuer ausgebaut werden sollten. Es steht auch mit Sicherheit so, ich kenne das Betriebshandbuch vom Jet Ranger nicht, aber es steht mit Sicherheit so im Flight Manual. Bei unseren Hubschraubern steht so drin.
Ja, normalerweise steht es im Operations Manual oder spätestens die Behörde wird es dir sagen, weil die sagen halt, dass eine nicht qualifizierte Person praktisch nicht den Hubschrauber übernehmen kann und dadurch ergibt sich natürlich, muss das Doppelsteuer ausbauen, ja. Schade drum eigentlich eben. Aber gucken wir mal. Tschechien ist leider nicht deutschsprachiger Raum. Da hört wahrscheinlich keiner unseren Podcast, dass er sagen kann, hey, hallo, ich war's. So ist das abgelaufen, ja. Aber vielleicht kennt jemand
wer weiß. Den Piloten.
Ja. Gucken wir mal.
Ja. Wo wir es gerade jetzt so von Operator Manuals hatten. Die muss ja jedes Luftfahrtunternehmen für seinen Flugbetrieb etc. Herstellen und vom LBA genehmigen lassen und auch nach diesen vorgehen.
Ja.
Und es gibt so ein schönes Wort, was immer wieder geistert und alle haben da so ein bisschen Schiss vor, wenn das wieder ansteht. Andreas, du weißt, welches Wort ich meine und du hast es auch schon mehrfach begleitet.
Ja, da läuft es einem immer kalt den Rücken runter, wenn man das Wort Audit hört. genau, also der Tim hat da vollkommen recht. Jedes Luftfahrtunternehmen muss praktisch Operation Manuals schreiben. Die sind auch ganz bestimmt gegliedert, das ist bei allen gleich. Also wenn ich jetzt von einer Firma in die andere wechsle, dann weiß ich genau, wo ich nachgucken muss, um dieses Kapitel zu finden, weil die müssen alle gleich aufgebaut sein. Und da gibt es zum Beispiel das OMA, das ist für den flugbetrieblichen Teil ist das zum Beispiel vorhanden. Dann gibt es das OMB, das ist dann auch für Hubschrauber, eben für die Einzelnen. Da findet man Performance Klasse 1 und 2, zum Beispiel Starts drin. Das OMC ist die Stationsbeschreibung. Das OMD ist das Crew Trainings Manual. Das OME ist für das Electronic Flight Bag, also sprich das iPad, was ich dabei haben muss. Und manche Firmen haben auch schon seit einigen Jahren, so wie wir auch, ein OMM. Was praktisch über allem schwebt und so ein bisschen verschiedene Sachen erklärt und dann eben steuert. Und das muss man sehr genau beschreiben. Das heißt, wie schreibt man sowas? Ich gehe in die Gesetze rein und sehe, okay, das verlangt der Gesetzgeber von mir und dann muss ich das praktisch in meinem Operations Manual unterbringen, indem ich beschreibe, wie machen wir das hier in der Firma, wie setzen wir das um. Das ist eine ganze Menge Arbeit. Das ist wirklich
ganz, ganz viel Arbeit. Und der Tim hat, glaube ich, sogar das Glück, der braucht solche Handbücher gar nicht, gell, Tim?
Das stimmt. Unser Luftfahrtunternehmen, in Anführungsstrichen die Polizei, ist an solche Bücher nicht gebunden. Wobei wir natürlich auch solche Operator Manuals haben, sind aber nicht dran gebunden und haben dementsprechend darüber auch keine Audits, sondern sind uns selbst verpflichtet.
Ja, so, das ist der große Vorteil, weil was möchte das Luftfahrtbundesamt gerne haben, wenn man mit seinem Betrieb beim Luftfahrtbundesamt gemeldet ist? Das möchte dann natürlich manchmal vorbeikommen, das Ganze kontrollieren. Und dann gibt es Betreiber, die sind nicht komplex. Das hängt so ein bisschen von der Firmengröße und der Hubschrauber ab. Und dann gibt es Betreiber, so wie wir, die zählen als komplex. Und wir müssen praktisch wie die Lufthansa arbeiten. Wir müssen das Gleiche vorhalten. Also wir müssen in die gleiche Tiefe gehen, was diese Bücher und die Beschreibungen angeht, was die Überwachung von Personal, von Abläufen angeht. Und der meistgefürchteste Satz ist eigentlich immer, weisen Sie das nach. Und dann hilft's mir nichts, wenn ich mit meinen Kollegen das jedes Wochenende oder jeden Montag immer auf dem Flur bespreche, weil dann gibt es keinen Nachweis darüber, worüber haben wir uns da unterhalten und haben wir uns wirklich getroffen. Ich muss also jedes Meeting und alles, was wir machen, schriftlich dokumentieren. Alles, alles. Weil immer die Frage ist, weisen Sie mir das nach. Ja.
Das und ich muss mich gerade schnell nochmal berichtigen. Ich habe nicht ganz die Wahrheit gesagt, denn unser Instandhaltungsbetrieb, unser Part 145, das ist ein genehmigter Betrieb.
Ach, das ist ja spannend.
Die unterliegen natürlich mit allem auch dem LBA. Also die werden auch auditiert. Wir sind auch teilweise in unserem Flugbetrieb eine Außenstelle der ATO, der Luftfahrerschule. Mhm. Da werden wir natürlich auch auditiert. Aber der Polizeiflugbetrieb an sich nicht. Warum werden wir nur teilauditiert, eben im Instandhaltungsbetrieb? Das hat ganz klar den Hintergrund. Wir haben unsere Hubschrauber gekauft und wir warten die natürlich nach EASA-Richtlinien. Und wenn diese Hubschrauber irgendwann mal wieder verkauft werden sollen, dann müssen die quasi Checkheft gepflegt sein. Dann müssen die in einem Part 145 Teil... Jetzt fehlt mir das Wort, ich bin auch schon spät.
Müssen die drin geführt werden?
Ja, die müssen in der Kamo geführt werden. Also in einem Part 145 Betrieb müssen die geführt, genau, in der Kamo geführt werden, in einem Part 145 Betrieb gewartet werden, damit die halt eben, wenn die verkauft werden, ein lückenloses Checkheft haben, eine lückenlose Lebensakte, die auch eben entsprechend zertifiziert ist durch das Luftfahrtbundesamt als Part 145 Betrieb. Und dann kann man diese Luftfahrzeuge halt auch verkaufen. Ansonsten könnten wir die wahrscheinlich irgendwo hin verkaufen, dass die in Kolumbien Drogen hin und her fliegen, aber nicht mehr offiziell.
Das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen, wie spannend, Tim, dass euer 145er oder Camo-Betrieb zugelassen ist, ihr selbst oder nach EASA-Vorgaben handelt, ihr selbst aber könnt und müsst nicht sozusagen. Aber das hast du schön erklärt, vielen Dank dafür. Siehst du, habe ich auch was dazu gelernt. Na klar, weil sonst das Luftfahrzeug, das Wichtigste ist die Akte vom Luftfahrzeug, dass das alles passt, weil wenn da irgendeine Kleinigkeit nicht passt, dann musst du Kolumbien anrufen oder wen auch immer, ja.
Ja, das stimmt, dann, ne, wenn sich das irgendwer in Deutschland oder in Europa kaufen würde und dann die Behörde sagt, so, wenn wir das jetzt zulassen sollen, was ist denn die letzten 4.005 Flugstunden oder 10.000 Flugstunden mit dem Luftfahrzeug passiert? Dann sagst du, das war bei der Polizei, die werden schon alles richtig gemacht haben. Dann sagt die zuständige Behörde so, nee, ich glaube, das fliegt bei uns nicht. Oder wir machen noch mal eine komplette Neuzulassung.
Ja, genau. Das Flugbuch fängt erst bei 10.000 Stunden an, richtig. Wie ist das denn mit der ATO, weil du das eben gesagt hast? Du hast gesagt, auch die ATO hat eine Zulassung. Die Bundespolizei hat das, bräuchte das ja eigentlich auch nicht. Oder braucht die das bei der ATO?
Da bin ich natürlich jetzt nicht ganz tief im Thema. Wir könnten rein theoretisch wie die Bundeswehr ja auch unsere eigenen Lizenzen schreiben und nach Vorgaben oder Vorgaben ähnlich vorgehen. Wir machen aber ja tatsächlich die ganz normale Lizenz nach EASA-Vorgaben, machen ja auch unsere theoretische Prüfung beim Luftfahrtbundesamt in Braunschweig und die finale Abnahme dann natürlich auch durch einen Examiner, der durch das Luftfahrtbundesamt beauftragt wird. Also da gehen wir schon den ganz offiziellen Weg in einer offiziell zugelassenen ATO, die eben ganz normal nach den Richtlinien, die in Deutschland gelten oder in Europa gelten, schult.
Klar, okay, verständlich. Ne? Dann habt ihr hinterher natürlich auch, braucht ihr 1:1 die Vorlage eben dafür. Das erklärt das Ganze natürlich. Das haben wir für unsere Flugschule auch. Also auch die Flugschule, die Authorized Training Organization sozusagen, die braucht genau die gleichen Handbücher. Da ist auch alles von A bis Z beschrieben. Wenn man eine Ausbildung macht, ist ganz genau beschrieben, was in welcher Stunde theoretisch oder in welchem Abschnitt drankommt. So ein Schüler braucht ja auch manchmal länger, das ist ganz normal. Und das muss alles beschrieben werden. Und man glaubt gar nicht, wie viel Arbeit das ist, das auch zu leben. Weil es hilft nichts, wenn du das alles aufschreibst und das Personal macht aber, was es will. Dann kommt nämlich nur Grütze am Ende raus. Also nicht, dass die Qualität schlecht ist, aber du hast nichts dokumentiert, so wie du es dann beim Audit brauchst. Und dann sagt das Luftfahrtbundesamt, ja, das ist aber schlecht, wenn sie das alles nicht nachweisen können. Ja. Und dann gibt es zum Beispiel verschiedene Strafen für. Ich weiß nicht, ob du die kennst, Tim.
Ja, also wenn ich schon sage, es gibt so ein böses Wort Audit, dann gibt es in der Verbindung natürlich das ganz, ganz böse Wort Finding. Mhm. Finding sind nämlich genau diese Sachen. Um mal ein bisschen auszuholen, das Luftfahrtbundesamt kommt ja nicht dahin und guckt sich an, ob die ganzen Bücher stimmen. Das natürlich auch, aber so ein Audit besteht in erster Linie darin, dass sie sich irgendwo aus so einem Operators Manual was ziehen und dann sagen die so, jetzt erklären Sie mir mal, wie Sie denn die Vorgabe, die Sie hier machen, leben. Wie ziehen Sie das durch? Wie dokumentieren Sie das? Wie stellen Sie sicher, dass das im kompletten Betrieb so gelebt wird, wie das hier steht? Und ganz dann genau. Muss ich lückenlos nachweisen, wie ich das mache. Und wenn ich das nicht nachweisen kann oder dann Abläufe gefunden werden, die nicht dementsprechend gelaufen sind, dann hat man ein sogenanntes Finding. Also die haben was gefunden, was nicht stimmt in meinen Operator-Manuals mit dem täglichen Betrieb. Und die gibt es dann natürlich noch in verschiedenen Abstufungen. Das kann sein, dass mir da quasi so ein Du-Du-Du verpasst wird. Mach das mal besser und besser da mal ein bisschen nach. Und beim nächsten Mal gucken wir uns das an, ob das wie jetzt richtig läuft. Oder die sagen, das ist so ein eklatanter Unterschied zu dem, was hier steht. Wir halten das für sicherheitsrelevant und wir machen dir deinen Betrieb so lange zu, bis das nachweislich verbessert wurde und so gelebt wurde, wie das hier steht.
Ja, das kann natürlich große Konsequenzen haben. Du hast nur leider eine Sache in der dazwischen fehlt, aber das Du-Du-Du wäre so ein Level, ich nenne es mal Finding, Level Finding 3, so eine Observation praktisch und dazwischen kommt dann das Level Finding 2 noch. Da hat man 90 Tage Zeit, das zu beheben. Das heißt, ja, das ist nicht optimal, das ist nicht compliant, was ihr da macht. Aber ihr kriegt jetzt 90 Tage Zeit, das zu beheben. Und in den 90 Tagen muss aber schon nicht nur drin sein, wir machen das jetzt, ändern das und dann reichen wir es ein, sondern es muss in der Zeit auch vom LBA anerkannt sein. Das heißt, wenn ich was einreiße und sie sagen, ey, das ist nur Grütze, Andreas, was du hier schon wieder abgegeben hast, mach nochmal neu, dann läuft mir natürlich hinten die Zeit weg. Und das, was Tim eben beschrieben hatte, das Level 1, ist dann wirklich, dann steht der Laden still. Und dann wird's richtig teuer für die Firma, weil das Problem ist, man hat ja auch Verträge, die man erfüllen muss. Ja, Vertragsstrafen, vielleicht gehen Verträge komplett verloren. Also das ist absolut, absolut worst case, ja, wenn da irgendwie sowas passiert. Und dann ist natürlich Sturm angesagt. Das macht das LBA auch nicht gerne. Also man muss auch sagen, die vorbeikommen, die sind echt fair, ja, weil man setzt sich da ja auch zusammen. Man ist da nicht nur eine Stunde zusammen, sondern meistens dauert so ein Audit eine Woche. Und dann auditieren die immer nur bestimmte Themen. Also man schafft in einer Woche nie den ganzen Flugbetrieb, sondern gibt es bestimmte Themen. Und über 3 Jahre hinweg arbeiten die einmal den ganzen Flugbetrieb durch. Das heißt, insgesamt sind es dann 3 Wochen, die man theoretisch in einem Jahr bräuchte, um alles auf einmal zu machen. Aber das ist einfach zu viel. Dann sind die meistens zu zweit, manchmal auch zu dritt. Und ja, dann müssen auch alle nominated persons vor Ort sein, der Flugbetriebsleiter, der Safety Manager, Compliance Manager, Crewtrainer und so weiter, Accountable, der ist der Wichtigste, der Chef, der muss da sein, weil die für ihre Positionen und für ihre Bereiche gerade stehen müssen.
Ja, und das ist ja hochinteressant, ne? Also, das, wie du sagst, wenn man so einen Betrieb lahmlegt, und wir hatten es eben von Versicherungen und Haftpflichtversicherungen, das ist natürlich auch, wenn man so einen Betrieb lahmlegt und man sich ist da sich nicht absolut sicher, dass man da jetzt auch wirklich so ein Level 1 Finding hat, was da alles dranhängt. Das ist ja nicht so, dass sie sagen, oh, hier stimmt was nicht, das ist sicherheitsrelevant und morgen ist das weg, sondern sowas dauert ja schon mal 1, 2, 3, 6 Wochen vielleicht. Was da in der Zeit, die laufenden Kosten bleiben bestehen, aber es sind halt überhaupt keine Einnahmen für den jeweiligen Betrieb. Sowas kann ganz schnell halt auch zu einem Bankrott führen oder in einer Insolvenz. So ist es besser. Bankrott ist falsch. Ja.
Und normalerweise sind das auch Themen, wo entweder die Firma einfach überhaupt nicht hingeguckt hat oder eben auch Themen sind, wo man das einfach, ich würde jetzt mal sagen, vielleicht zu blauäugig gesehen hat oder so. Also da muss man schon was für tun. Das fällt nicht vom Himmel, so ein Level-Finding 1. Da muss man schon ein bisschen was für tun. Weil wie gesagt, eigentlich sind das auch beim LBA alles nette Leute. Ja.
Ich habe tatsächlich mal gegoogelt, was so ein Level-1-Finding überhaupt sein könnte. Weil ich habe überlegt, was musst du denn wirklich machen in einem laufenden Betrieb, der funktioniert, damit sowas passiert. Und ganz oben steht, dass man den Inspekteuren des Luftfahrtbundesamts den Zutritt verweigert.
Ja, das kann man natürlich auch machen. Das wäre mal spannend, ob sie das dann sofort aussprechen oder ob sie einfach nochmal sagen, sag mal, seid ihr noch ganz knusper? Aber ja, das stimmt. Wir würden sie immer reinlassen. Das Problem ist, dass vielleicht nicht immer all die Leute da sind, mit denen sie gerne sprechen möchten. Also das heißt, dann kommen die vorbei und dann sind aber leider die falschen Leute da und sie kriegen nicht alle Unterlagen. Ja, deswegen melden die sich normalerweise vorher an. Aber ja, das wäre eine Methode zum Beispiel.
Ja. Mhm. Ja, und wie gesagt, in der Regel sind es dann irgendwelche sicherheitsrelevanten Sachen oder irgendwelche Qualitäts- und Safety-Sachen, die halt nicht dementsprechend, wie die Vorgaben sind. Aber Level-1-Finding, wie Andreas das eben auch schon gesagt hat, das fällt nicht vom Himmel, da muss schon vorher ein bisschen was schiefgelaufen sein. Oder man muss die Behörde auf Deutsch gesagt ordentlich verarscht haben und die sind dahinter gekommen und fühlen sich dermaßen auf den Schlips getreten, dass sie sagen, Leute, so nicht. Jetzt zeigen wir mal, warum wir das überhaupt machen und wer den längeren Arm hat. Und jetzt müsst ihr mal hier ankommen und Abbitte leisten.
Ja, ja, weil man sitzt auch und redet ja zusammen und manchmal ist man auch nicht immer einer Meinung. Also es gibt Gesetzestexte, da kann man wirklich lange drüber debattieren. Interpretiert man das als muss oder als kann? Ja, nur dieses eine Wort kann ja schon sehr viel ausmachen. Oder das LBA liest es so und der Betreiber liest es trotzdem anders und oder, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Manchmal ist es auch so ein Geben und Nehmen, wo man sagt, okay, liebes Luftfahrtbundesamt, in der Ecke habt ihr ein bisschen mehr Recht und in der anderen haben wir ein bisschen mehr Recht, ja. Weil manchmal ist es ja auch so, was das Luftfahrtbundesamt von uns haben möchte, ist so, wir dürfen uns die Farbe eigentlich aussuchen, aber das Luftfahrtbundesamt hätte es gerne blau. So, dann sagen wir, okay, komm, dann machen wir es halt blau, kein Problem. Ja, so, das gibt's natürlich auch, dass man sagt, eigentlich ist dem Betreiber das überlassen, aber das Luftfahrtbundesamt hätte es gerne so. Und manchmal sind da ja auch gute Vorschläge dazwischen, wo man sagt, so haben wir es noch gar nicht gesehen, so können wir es eben auch machen. Aber na klar, wie du schon so eben sagtest, wenn man die natürlich an der Nase rumführt und auf den Arm nimmt, dann können die einfach mal ganz schnell am roten Hebel ziehen und dann war es das in dem Moment. Dann steigen alle aus und die Hubschrauber bleiben stehen. Tja, was macht man dann?
Ja, und ich muss sagen, dass das Gleiche, ja, da macht man nichts mehr. Dann schreibt man ganz viel oder macht man ganz viele Blätter schwarz und versucht, das Ding irgendwie zu retten, um möglichst wieder auf die Schienen zu setzen. Aber das Gleiche ist ja auch wie in der Prüferaufsicht oder Ähnliches. Man kann viel mit den Leuten diskutieren und ich habe es noch nie erlebt, dass Leute nicht zugänglich waren. Also die waren schon immer zugänglich. Ich habe es aber natürlich auch schon mehrfach erlebt, dass man, sagen wir mal, einer anderen Meinung war als eine höhere Instanz. Und mit welcher Meinung man gemeinsam dann rausgeht, ist klar. Ja? Da muss man halt eine Faust in der Tasche machen und sagen, okay, ich sehe das anders, aber wenn du das weiterhin so siehst, dann müssen wir es halt so machen, wie du es sagst. Weil längerer Hebel und eben Entscheidungsträger. Am Ende ist es ja auch so, wie ich das sehe, ist eigentlich vollkommen egal. Wenn was schief geht, so wie die Person, die das zu verantworten hat, wenn da was schief geht, dann muss diese Person da halt auch für gerade stehen. Und wenn die sich dann von meiner Meinung nicht überzeugen lässt, dann ist das auch okay.
Mhm. Ja, das ist richtig, ja. Es gibt natürlich auch den umgekehrten Effekt, wo dann die Behörde vorbeikommt und du schon vornherein weißt, boah, der ist so negativ eingestellt, weil du genau weißt, worauf will der eigentlich hinaus. Und du ihn dann einfach vor Ort durch Unterlagen, durch verschiedene Dinge zeigen kannst,
wir machen das ganz anders und viel besser, als ihr glaubt. Und die dann das auch annehmen und sagen, wow, das hätte ich nicht gedacht. Ja, also auch diese Momente gibt es eben auch, wo man einfach sagen kann, hey, cool, hier sind alle glücklich aus dem Raum rausgegangen. Und tja, das macht dann natürlich besonders viel Spaß, wo man sagt, ja, haben wir einen guten Job gemacht.
Ja, absolut.
So. Aber es ist, wie gesagt, es ist viel Arbeit, man ist für viel, sehr viel verantwortlich, man muss vieles dokumentieren und ich finde, dass das leider ein Teil ist, was ich sehr, sehr schade finde, wo die EASA unfassbar, unglaublich viel Energie und Wert reinlegt und das so 0,0 prüfungsrelevant ist. Also in der Theorieprüfung, wenn du da die Leute wenigstens ja, da schon voll mit reinnimmt. Ey, das wären die besten Piloten überhaupt, weil die kennen sich aus, die wissen genau, wo sie ins Operations Manual reingucken müssen, wie funktioniert der Flugbetrieb. Nee, wir bringen denen dann erst alles bei. Das sind die Handbücher, die müsst ihr lesen, da findet ihr das. Und das dauert, Entschuldigung, Jahre. Jahre, bis die das richtig drauf haben. Allein das Thema Flugdienst und Ruhezeit, das wird so stiefmütterlich behandelt in der Prüfung, in der Theorieprüfung. Verstehe ich nicht. Also das ist sowas, weißt du, die EASA.
Ja, aber Hauptsache du weißt, wo das Montrealer Abkommen unterschrieben ja, genau. wurde und ja, genau. mit welchem Stift und.
Ach. Ja, ja. Dann sage ich, das ist total super, dass du das weißt. Kannst du leider nichts mit anfangen, überhaupt nichts. Aber guck mal hier, ja, das ist und das ändert sich irgendwie nicht. Also keine Ahnung. Liebe EASA, wenn ihr mir zuhört, baut doch bitte viel mehr Operations Manual rein und schmeißt Montreal Abkommen und Grid Navigation und was man alles nicht mehr braucht raus. aus der Prüfung.
Ja, und weißt du, was ich auch gelernt habe? Dass du pro Flight Deck ein Megafon brauchst in einem Airliner.
Ja, und dann hängt es ja auch nochmal ab von wie viel Passagieren, ne? Ab wie viel Passagiere, ich glaube 19 ist die magische Grenze, ab da brauchst du eine Flugbegleitung und so weiter. Das lernst du ja alles. Mhm. Bis 600 Leute irgendwie so und so viel Flugbegleiter. Ja. So, aber dafür habe ich auch schon gehört, Flugzeugpiloten wurden auch schon geprüft, dass sie wissen, was eine Taumelscheibe ist. Das werden die an ihrem Flugzeug niemals finden.
Tja. Hoffentlich.
Hoffentlich. Hoffentlich, ja. So. Also von daher, ein Audit kann was sehr Tolles sein und ein Audit kann aber auch sehr viele Probleme mit sich bringen. Das ist immer, das kommt drauf an. Und deswegen sind die Wasserköpfe, wenn ich es mal so nennen darf, die Leute, die im Büro arbeiten bei solchen Luftfahrtunternehmen sehr, sehr groß, weil einfach so viel gemacht werden muss, um diesen Flugbetrieb überhaupt zu erhalten. Und das macht das Fliegen so teuer. Es braucht unfassbar viele Leute im Hintergrund, im Büro, die so einen Flugbetrieb pflegen, damit er überhaupt Bestand hat. Und da gehen wir wirklich bis ins kleinste Detail, was das Thema angeht. Schulungen. Wir müssen Schulungen vorher genehmigen lassen. Die Konzepte müssen geschrieben werden, die Inhalte. Das wird alles überprüft, dass das passt. Also das ist wirklich, wirklich aufwendig.
Ja, ja, ja. Also das ist, wir sagen immer, eine Hubschrauberfliegen ist so teuer, weil eine Stunde Fliegen, 3 Stunden Wartung. Aber dazu kommt ja nochmal eine Vielzahl, je nachdem, wie lange man schon schult, aber was man da vorher schon schreiben musste mit Gefährdungsanalyse und Qualität und Safety und boah, für jedes einzelne Flugmanöver.
Jetzt hast du mir noch ein Stichwort geliefert, bevor wir gleich fertig sind. Management of Change. Also in dem Moment, wenn wir im Luftfahrtunternehmen, einer hat eine Idee, idealerweise vielleicht der Chef, der dann sagt, hey, ich habe eine Idee, wir machen ab, weiß ich nicht wann, wir wollen Feuer löschen. Und in dem Moment muss ich schon ein Team zusammensetzen, einen Projektmanager bestimmen, es muss notiert werden, wann kam diese Idee, was beinhaltet diese Idee. Der Safety Manager macht noch eine Risikoanalyse dazu, mit dem Flugbetriebsleiter vielleicht zusammen. Und dann hat man auf einmal 12 Seiten Pamphlet, um nachweisen zu können, da wurde die Idee geboren, das wird der zeitliche Ablauf sein, die Personen sind dafür zuständig, so viel Risiko haben wir, wie ist das beschrieben und dann wird über die Zeit, während dieses Projekt läuft, um das zu implementieren, immer kontrolliert, passt das noch alles. Ja, allein nur eine Idee löst schon so einen Effekt eben aus, dass man sagt, das wollen wir machen. Und das kontrolliert das Luftfahrtbundesamt, die sagt, wo ist euer Management of Change? Ich will sehen, wer hatte die Idee, wann ist die geboren worden, wie habt ihr euch Gedanken gemacht, welche Risiken, bla 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 bla. Naja, die Idee kann wirklich sehr schmerzhaft sein.
Ja. Aber da siehst du mal, egal was wir machen, auch wenn man uns nicht so oft in der Luft sieht, wir haben genug Arbeit.
Ja, Arbeit gibt's ohne Ende und wir brauchen fleißige Leute, gar keine Frage. Deswegen haben viele Piloten auch eine Zusatzfunktion, weil man einfach auch am Schreibtisch fleißig sein muss.
Ja.
Tja, so wie dazu, Tim, zu dem Audit-Thema. Also Level Finding 1 wünscht man keinem, ist aber eine sehr, sehr schmerzhafte Sache.
Genau. Ja, und dann
gespannt,
haben wir es
geschafft. Dazu irgendwann mal mehr erzählen dürfen.
Ja, ja. Es hat natürlich einen Hintergrund, warum wir darüber gesprochen haben. Mal gucken, ob wir irgendwann darüber weiter reden werden. Wer sich in der Szene auskennt, weiß, worum es geht. Ansonsten sagen wir erstmal weiterhin nichts dazu. Aber jeder weiß zumindest, was so dahinter steckt, was da so eine Maschinerie ist, die die Luftfahrtunternehmen und alles, was damit zu tun hat, überprüft und dann halt eventuell auch mal drastische Maßnahmen treffen muss. Ja. Wunderbar. Ja, Andreas, dein Urlaub geht auch, glaube ich, langsam zu Ende. Das nächste Mal sehen wir uns, glaube ich, wieder in gewohnter Umgebung bei dir.
Oh, ich freue mich schon aufs Fliegen. Ab Sonntag ist es wieder soweit. Du glaubst gar nicht. Ich freue mich so drauf.
Endlich zurück aus dem Urlaub. Na, Gott sei Dank.
Endlich wieder fliegen.
Ja, aber ich kenne es. Irgendwann reicht's dann auch. Ne? Ja. Spätestens nach 2 Wochen kommt schon wieder so das Gefühl, so, ah, ich könnte auch langsam wieder im Cockpit sitzen.
Ja, liebe Leitstellen, ab Sonntagmorgen 9 Uhr Mittelhessen bin ich im Dienst. Die könnt mir direkt einen Einsatz schicken. Aufs Triebwerk sofort hoch. Ja, 100%.
Super. Ja, sehr schön. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall am Sonntag super viele Einsätze.
Danke dir. Und Tim, dir wünsche ich auch noch eine ganze tolle Zeit. Euch allen auch, die uns jetzt schon am Donnerstagmorgen direkt einschalten und zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Und dann freuen wir uns, euch mal bald wieder zu hören und bei der nächsten Folge belustigen zu dürfen.
Alles klar. Macht's gut. Komm gut heim. Bis dann. Tschüss, Andreas.
Danke dir, du auch. Ciao.